Matzes Kinowoche.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kinowoche. In wahrscheinlich etwas anderer Atmosphäre, als man es gewohnt ist. Denn ich sitze nicht zu Hause im kleinen Kämmerchen vor meinem Mikrofon, sondern der Testcamp wurde mal ausgeführt. Ich bin unterwegs und zwar bei...
Hallo, Isabel.
Hallo. Belle, von den Rocket Beans, wir haben uns zusammen einen Film angeschaut.
Ja.
Ne? Mit noch ein paar anderen Leuten. Das war mein zweites Mal, als ich den gesehen habe. Aber ihr habt ja von euch aus in mehreren deutschen Städten zu Ready Player One eine Preview veranstaltet. Was ich eigentlich ganz spannend finde, weil bisher bin ich eigentlich ganz froh darüber, dass es immer nur in Hamburg war. Weil dann hat man immer so ein Privileg.
Ja. Und dann in anderen Städten haben wir auch sehr viel Zulauf bekommen. Also es funktioniert auch größer.
Krass.
Ja.
Nur eine kleine Warnung, falls es sich auf einmal hier ein bisschen wie in der Tierhandlung anhört. Du hast zwei Wellensittiche.
Genau, zwei Wellensittiche, den Kirk und Spock. Und gerade putzen die sich und sind ruhig, aber das kann sein, dass die hier mal rumflattern oder auch was erzählen.
Also falls irgendwie es sich anhört, als ob ein Helikopter hier durch die Gegend schwirrt, nein, es sind nur kleine Wellensittiche, die immer super knuffig sind.
Ja, und vielleicht klappern wir hier mit ein bisschen Bier rum, aber.
Ja, aber das ist, das gehört dazu.
Okay.
Also das kennen Hörer der Welle Nerdpool kennen das. Da wird durchaus mal geschmatzt und es wird Bier und Chips wird schnabuliert.
Aber, das finde ich sehr schön.
Ja, aber es ist halt auch einfach so, wenn man 12 Stunden miteinander irgendwo rumsitzt, dann braucht man auch irgendwie.
Dann kann man nicht still sitzen. Das wäre ja.
Naja, still sitzen schon, aber man muss irgendwas in den Händen halten. Ja, wie gesagt, Ready Player One. Kurz zur Vorgeschichte. Ich habe im Vorfeld des Films, einfach weil ich auch Bock drauf hatte, habe ich das Buch gelesen. Das heißt jetzt relativ spät. Ich hatte das ja recherchiert. In Deutschland kam es 2014 raus oder 2012, eins von beiden. Mhm. Auf jeden Fall tatsächlich deutlich später als der US-Release, der war 2010. Wann hast du das Buch gelesen?
Das war eine Zeit lang echt angesagt bei uns in der Firma. Das hat irgendeiner mitgekriegt. Ich glaube, das war Schröck oder Simon, hat das allen empfohlen. Und dann haben die das gelesen. Und dann habe ich mitbekommen, es liest gerade jeder. Und dann musste ich das auch sofort lesen. Habe ich mir dann geholt. Ich habe es auf Deutsch gelesen.
Ich auch.
Ja.
Kurz deine Stellung zum Buch?
Ich fand es durchweg positiv. Ich habe es wirklich, glaube ich, in 2 Tagen gelesen. Also ich fand es sehr... sag ich mal, locker flockig. Es ist nicht Bestseller-Roman à la Dune oder sowas. Das ist halt, man liest es halt schnell weg und hat einfach Spaß dabei. Das ist jetzt keine...
Wie fucking anstrengend war Dune eigentlich, bitte?
Das ist auch eine ganz andere Geschichte, aber ja.
Ich fand's tatsächlich okay. Mich hat's halt mega angenervt, dass ganz, ganz viele von dieser Popkulturgeschichte einfach nur war, und das habe ich geguckt und das habe ich gesehen und das habe ich gelesen.
Diese Aufzählung, weil das hätte auch gereicht, hätte er nur eine Serie oder ein irgendwas genannt, aber das mussten dann ja gleich 5 sein, so von wegen, ich muss jetzt dieser manchmal war das für mich so ein Schwanzvergleich, von wegen, oh, ich kenne aber mehr als du.
Ja, der erste Dialog mit Age im Chatroom ist halt so, wow. Also generell dieser gesamte erste Teil vom Buch und ich habe da wirklich 2 Seiten mir mal rausgesucht gehabt, die ich auch immer rumgezeigt habe, wo einfach auf wirklich 2 Doppelseiten nichts anderes passiert, außer, und ich habe Filme von diesem Regisseur gesehen und ich habe diese Videospiele gespielt und das geht 4 Seiten
lang. Und das ist der Grund, warum viele das als generische Popkultur abgewichse sehen. Und deshalb stempeln die das gleich ab als... blöd.
Weil es halt einfach am Anfang ist.
Ja,
also so rein spannungsbogentechnisch ist das Buch schwierig. Ich bin deutlich besser reingekommen, als es dann zur ersten Prüfung ging mit der Höhle und so weiter und so fort. Und
die ganzen Rätsel, ja.
Genau, und da nahm das Buch ja auch einiges an Fahrt auf. Allerdings auch da immer so ein bisschen. Ich finde tatsächlich, dass sich das Buch in seinen Möglichkeiten extrem beschränkt hat. Das ist diese Idee der Oasis einfach. Das hätte man so viel schöner ausspielen können, irgendwie. Aber nein, man muss sich ja auf bestimmte Dinge konzentrieren. Und das macht das Ganze auch nicht gut. Und auch im Nachhinein, wenn du jetzt nur das Buch hast, diesen gesamten Überbau mit der Dystopie hätte es einfach nicht gebraucht. Und da wird am Anfang sehr, sehr viel Zeit rein investiert. Und auch zwischendurch gibt es, also es wirkte wirklich so, als ob Ernest Cline einfach so zwischendurch vergessen hat, oh, ich habe da ja eigentlich noch so eine reale Welt, warte mal.
Ja.
Und dass er dann da später für ein Kapitel oder so wieder reingeht, was halt eher so, ja, okay, ey, blöb ist.
Ja, ich frag mich halt, also das Buch, was sagtest du, 2010?
10 ist rausgekommen.
Ne, da war dieser ganze VR-Hype ja auch bei uns noch nicht so angekommen. Ich frag mich, wie, wenn jetzt schon so viele Leute relativ viel schon mit VR in Kontakt gekommen sind, ob das vielleicht ein bisschen anders geworden wäre.
Ich bin gerade mal überlegen, weil tatsächlich, als das ganze VR-Ding wieder hochkam, also so richtig krass mit der Oculus und der PlayStation VR, zu dem Zeitpunkt habe ich gerade Sorted Online gesehen. Ich glaube, das war tatsächlich so ungefähr die Zeit.
Ja.
Ich bin mir aber nicht... Nee, es war ein bisschen später tatsächlich. 2010 habe ich Abi gemacht.
Ja, ich meine auch. Ich habe erst später irgendwann auf einer Gamescom mit der Oculus Kontakt gehabt. Und das war...
Ist halt witzig, wie die Zeit bzw. die technologische Entwicklung dann so ein Buch doch nicht einholt, aber wie das Buch dann das Ganze doch dann schon so ein bisschen vorweggenommen hat. Auch wenn jetzt... wir waren damals mit Pascal, da kann man sich gerne einen Podcast drüber anhören, haben wir bei der Nerdpool aufgenommen, als die Jungs von Stay Forever bei der Play Talk über VR gemacht haben, waren wir dabei. Das war eigentlich ganz spannend zu sehen. Ist aber schon interessant, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Glaubst du, es wird irgendwann sowas wie die Oasis geben?
Also, man wünscht sich das ja schon irgendwie, weil ich finde zum Beispiel Spiele wie damals WoW oder wenn man mal so richtig in so einem MMO drin war, dann wäre eigentlich noch so eine VR-Brille, würde das echt nochmal toppen. Aber ich glaube schon, dass wirklich viele Leute sich darin so verlieren würden wie...
Second Life oder sowas, ne?
Genau, ja.
Das ist, glaube ich, einfach schwierig.
Deshalb glaube ich mal, dass diese Dystopie auch, okay, auch wenn sie echt extrem dargestellt ist, gar nicht so unrealistisch ist.
Fast. Ich find's halt einfach schade, weil so, ja, kann man schon so mal ein bisschen auf den Film einlenken, weil sowohl im Buch als auch im Film ist ja die Oasis gar nicht schuld daran, dass die Welt zugrunde geht. Das wäre doch aber einfach mal einfach ein interessanter Blickwinkel.
Ich muss da manchmal an erstmal Wally denken, ne, von wegen die Leute stehen nicht mehr auf und verfetten total, was ja im Film nicht so ist, aber in den Büchern schon ein bisschen
realistischer. Es wird zumindest angedeutet.
Genau, oder Surrogates zum Beispiel.
Den habe ich auch noch nicht gesehen.
What? Okay.
Ja, es ist halt...
Ja, glaub, ist ja ist, auch ist, nicht gut, aber das greift halt so ein bisschen dieses Thema auf, weißt du?
Ich glaube, es ist so ein guter Sonntagsnachmittagsfilm, oder? Zum Film. Es geht um Wade Watts, der ist Parzival, der in der Oasis, einer Simulation von Gregorius Games, heißen die, glaube ich, sehr, sehr, sagen wir mal, versinkt. Das Spezielle an Oasis ist, es ist eine VR-Simulation, in der alles möglich ist. Also du kannst alles machen.
Es ist kannst alles jeder sein.
Gut. Ja, man kann jeder sein. Sein Avatar kann man gestalten, wie man möchte. Man hat Zugriff auf sämtliche Popkultur aller Zeiten. Und das ist halt das, was ich, das muss ich schon mal vorwegnehmen, im Film deutlich cooler fand als im Buch. Das Buch konzentriert sich halt wirklich auf dieses 80er-Ding. Und der Film macht halt das Ganze, die Oasis, einfach viel weiter auf. Also deutlich, also bis in die Jetztzeit und auch weiter in die Vergangenheit, wodurch man einfach mehr sieht, einfach mehr von den Möglichkeiten. Und alleine, also das habe ich habe das auch vertextet, alleine diese erste Kamerafahrt durch die Oasis, wo er sich einloggt und da ist mir auch, also der 3D-Effekt, es ist wirklich einer der Filme, wo ich sage, das 3D ist gut umgesetzt. Also ich hatte durchaus Spaß damit.
Ja.
Wie halt man in dieses Oasis-Logo reinfliegt und dann dieser Flug über diesen Tennisballplaneten und dieses, hey, wer wollte schon nicht immer schon mal snowboarden über die Pyramiden?
Ja.
Es ist so geil. Also, es war wirklich mega. Und der Erschaffer der Oasis, Halliday, ist gestorben, hat allerdings eine Quest für alle seine Spieler aufgegeben. Die müssen nämlich 3 Schlüssel suchen. Und wer die 3 Schlüssel findet, erhält die Kontrolle über die Oasis und damit über den wichtigsten wirtschaftlichen Faktor des 21. Jahrhunderts. Und ja,
verpackt in so ein Easter Egg quasi.
Ja, genau. Als Easter Egg halt, wie man es aus Spielen irgendwie kennt. Und ja, dann machen sich halt alle auf den Weg. Und das muss ich dem Buch zugestehen. Der Weg tatsächlich zum ersten Schlüssel fand ich war deutlich besser, weil im Film ist es so, ja, irgend so ein random Dude hatte mal diesen Hinweis und los geht's. Mhm. Und das war halt so schwierig. Man muss dazu sagen, der Film divergiert extrem vom Buch. Gerade was die Aufgaben angeht. Mhm. Weil es aber auch, ich bin gerade echt überlegen, was da aus dem Buch. Einmal war es das Dungeons and Dragons Ding.
Genau, ja.
Dann. Ich weiß
es nicht. Also ich fand es generell im Buch, das wirkte halt sehr viel mehr, weil das halt nicht nur drei Rätsel zu den drei Schlüsseln waren, sondern
noch mit den Türen.
Genau, und es gibt auch drei Tore. Mit diesen Schlüsseln musst du durch drei Tore und das sind nochmal drei Rätsel und so.
Ja, es ist halt deutlich, die Rätsel, sage ich mal, im Buch sind sehr viel nischiger.
Sehr viel nischiger und ich fand die teilweise auch recht cleverer, weil man hat angefangen zu lesen und hatte selbst überhaupt keine Ahnung, was das für ein scheiß Hinweis sein soll. Und im Film.
Ja, aber da ist halt zum Beispiel bei mir so das Ding, ich hatte von den Sachen, auf denen die Rätsel anspielen sollten, halt keine Ahnung.
Mhm.
Und dann ist es, dann kann ich halt auch nicht miträtseln. Im Film ist das Ganze nun mal sehr viel mehr darauf ausgelegt, dass es inszenatorisch cool aussieht. Mhm. Also, das kann man ja zum Beispiel aus dem Trailer, das Rennen ist nun mal das erste Rätsel, in Anführungszeichen. Und in den 5 Jahren, die die gesamte Suche irgendwie funktioniert, oder 4 Jahre, die das Rennen wohl irgendwie stattfinden soll, ist keiner darauf gekommen, wie man es schafft. Aber trotzdem versuchen es alle. Und das ist so eine Sache, man muss schon gerade zu Beginn so ein bisschen diesen Suspension of Disbelief mitbringen.
Mhm.
Weil es ist halt, ey, come on, really. aber ich finde, ansonsten hat der Film, auch wenn er sehr vom Buch abwandelt, hat er den Geist oder das, was das Buch eigentlich transportieren sollte, diese Liebe für die Popkultur, eigentlich sehr, sehr gut eingefangen.
Es ist ja auch wirklich viel geiler, wenn du es wirklich sehen kannst, die ganze Vorstellung. Ich meine, manchmal ist ja, wenn du so ein Buch liest, siehst du es zwar so ein bisschen in deinem Kopf, aber teilweise sind das ja, vor allen Dingen, wenn es VR ist und jeder sein kann, den er will und die Planeten und alles so riesig ist und so durcheinander. Das kann man gar nicht im Kopf so visualisieren, wie das denn der Film geschafft hat.
Ja, also wenn man da halt wirklich das erste Mal in der Oasis in so einer Art Hub ist, wo unfassbar viele Avatare durch die Gegend strotzen und theoretisch könnte man jeden Frame für Frame einfrieren und ich glaube, man
würde einfach... Ich warte auch jetzt schon auf die Blu-ray, ich möchte das auch machen.
Es ist unfassbar. Also ja. Als ich dann... Ich hab tatsächlich bei beiden Malen gesehen, was einfach so mir ins Auge gesprungen ist. Als da irgendwo im linken Bildrand Hello Kitty einfach längs ging.
Habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gesehen. Ich habe Battletoads gesehen einmal.
Gegen Schluss.
Ja.
Das war so für mich so, wow, okay, jetzt geht's los. Und das ist tatsächlich so das Gefühl, was der Film für mich auch einfach bei beiden Malen, die ich die gesehen habe, ausgelöst hat. Dieses, boah, geil. Mhm. Also dieses Staunen. Der Film und auch das Buch sind von der Geschichte her ultra flach.
Hm.
Also dieses ganze Dystopien-Ding ist halt echt Wayne. Auch obwohl es im Film ein bisschen mehr Platz einnimmt, aber da meinte auch eine Freundin immer so, ich möchte jetzt wieder in die Oasis. Ich möchte jetzt da wieder dieses Eye-Candy haben. Aber ich glaube schon, dass das für jüngere Zuschauer, der Film ist ja ab 12 freigegeben, ich glaube, wenn du da mit 12 reingehst, dann hast du da trotzdem deinen Spaß dran. Und für alle Älteren hast du halt die ganzen fucking Anspielungen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist einfach die Sache, die Spielberg, der den Film inszeniert hat, das sollte man vielleicht mal durchaus erwähnen. Ich glaube, der wollte einfach wirklich so einen Familienfilm machen. Und für mich hat das sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, ich glaube, auch als Nicht-Gamer würde man das so ein bisschen verstehen. Also klar.
Ja, durchaus. Also es gibt sehr viele Gaming-Sachen.
Mhm.
Zum Beispiel die Master Chiefs.
Ja, oder Overwatch-Gedöns, ja.
Ja, also, aber es wird sich halt nicht darauf konzentriert. Das mag ich halt so gerne. Eben,
man versteht es auch. Zum Beispiel, wir sind nicht unbedingt die 80er-Generation. Viele der Anspielungen oder vor allen Dingen auch im Buch kennt man halt nicht. Und das überliest man dann. manche sind davon abgeschreckt, legen das Buch weg, aber ich habe mir gedacht, selbst wenn ich fast nichts von diesen ganzen 80er-Sachen kenne, verstehe ich die Handlung trotzdem. Also das kann man alles nachvollziehen. Und im Film sogar noch besser, weil das ein bisschen...
Ja, das ist nämlich so eine Sache. Zum Beispiel bei einer Sache, ich fand den Club so viel cooler als im Buch. Mhm. Und da gibt's halt eine Sache, der Wade, die Hauptfigur, Parzival in der Oasis, macht sich halt fertig dafür und probiert halt unterschiedliche Outfits an. Mhm. Mochte ich sehr, sehr gerne die Szene. Und da, worauf er sich halt einigt, ist das Outfit von Buckaroo Banzai. Und jetzt die Frage, kennst du Buckaroo Banzai?
Nee, kein Plan.
Eben. Als ich vor, wie lange ist das her? 3,5, 4 Jahren angefangen habe, halt für Kollege Volker zu schreiben, die Filmrezension, kam der Film neu auf Blu-ray raus. Mhm. Und da habe ich den geguckt und habe den rezensiert. Und das ist tatsächlich einfach so ein Kultding. Und zum Beispiel in Star Trek gibt es eine Anspielung auf den Film und so eine Geschichte halt. Mhm. Und ich fand den einfach nur kacke. Also ich mochte den wirklich nicht. Naja. Inzwischen habe ich den auch schon dreimal gesehen, weil der ist nicht gut. Auf gar keinen Fall. Und der hat auch nicht diesen Trash-Faktor. Mhm. Aber der hat so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, das habe ich mir auch irgendwann runtergeladen, eins der besten GIFs, die es gibt, wenn John Lithgow einfach zu einem Alien einfach seinen Mittelfinger so entgegenstreckt, mitten in die Fresse. Das ist halt einfach irgendwie kernig.
Ja.
Und es ist halt einfach Parzivals Lieblingsfilm, und dann zieht er sich so an und dann sein Kumpel Age einfach nur so, Buckaroo Banzai, ernst jetzt? Und das ist so ein Punkt, wo alle, die halt den Film nicht kennen, sich so sagen, okay, und ich sitze da im Kino und denke mir,
ja, ich habe es zum Beispiel gar nicht so...
Ist es nämlich.
Ist an mir vorbeigegangen. Was ja auch nicht schlimm, weil dann wiederum andere Sachen kamen, die ich gesehen habe, und weil andere nicht so...
Das ist es nämlich. Und der Film ballert einem in einer Tour tendenziell mit den Dingern voll. Den Vorwurf habe ich gelesen, er erklärt zu viel von seinen Referenzen. Was sagst du dazu?
Also, ultra schlimm ist es mir jetzt nicht wirklich aufgefallen.
Also gerade beim zweiten Mal gucken sind mir so ein paar Sachen aufgefallen und so, oh, das ist das und das, das kommt da und daher. Aber das sind halt Sachen, die durchaus wichtig sind, einfach, beziehungsweise die einfach, ich fand es deutlich besser gelöst als halt im Buch. Es gibt die Sachen, wo man durchaus sagt, ja, okay, aber zum Beispiel hier, da muss ich mich tatsächlich leider als absoluter Anfänger outen, weil ich nichts von Monty Python gesehen habe. Es tut mir leid. Die heilige Handgranate.
Hm.
Ich weiß nicht, woher sie kommt. Ich weiß inzwischen, dass sie aus Monty Python ist. Aber die spielt durchaus eine wichtige Rolle. Und dann wird einfach gesagt, oh, heilige Handgranate, los geht's.
Ja, ja, und fertig.
Ja, und dann ist auch gut.
Ja.
Und da freuen sich halt Leute. Und gut ist, also es war, als ich das erste Mal gesehen habe, bin ich komplett ausgerastet. Auch beim zweiten Mal. Nicht sagen, was es ist, aber die zweite Prüfung, was ja so ein bisschen eine Anspielung auch auf das Buch ist mit den, ich sag mal, Filmen, die man nachspielt. Ich konnte nicht mehr, als ich das im Film gesehen habe. Also wie geil sie da was eingebaut haben. Wie
auf jeden Fall.
Clever einfach und auch was der Film halt auch mega macht, ich kenne einfach zu wenig, und das ist auch einer der Punkte, auf dem ich eher weniger achte, der nimmt Originalmusiken aus Filmen, die er auf die Hand spielt und spielt sie ein.
Mhm.
Und gerade da in der zweiten Prüfung hat man es halt gemerkt. Und das ist so...
Ja, die Sachen, die einem auffallen, das ist dann nochmal wirklich so ein... Yeah!
Das ist es nämlich. Ja. Ja, wenn man es merkt, ist es so... Fuck yeah, geil. Mhm. Und wenn es einem nicht auffällt, dann ist es halt nicht wichtig. Das ist halt cool.
Mhm.
Die Alien-Anspielung fand ich großartig. Das war, da ist dir auch, glaube ich, das Herz aufgegangen.
Ja, so ein bisschen. Das war schon lustig. Man kann auch einfach jetzt schwer über bestimmte Sachen reden, weil man ja auch nichts vorwegnehmen will.
Was meinst du denn jetzt? Also,
ja, zum Beispiel,
vorsichtig.
Ja, Alien.
Naja, also das ist eine Alien-Anspielung.
Ja, ne, aber
sie kommt auch sehr unerwartet. Also das Alien-Ding, da war ich so, als der Brustkorb rumort hat, war so, okay, ist es das jetzt?
Mhm.
Und als es dann wirklich war, okay, cool.
Mhm.
Und auch einfach so ein paar unfassbar lustige Sachen, die für gute Gags benutzt werden. Ey, die Clark Kent-Brille.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja noch die Frisur. Und das ist halt, sieht auch optisch alles ganz geil aus. Und eine Sache, die mir noch so im Kopf geblieben ist, dass, wenn man das im Buch gelesen hat, dass die ja wirklich so ein Inventar haben und wo die Sachen ablegen und wieder rausholen. Aber ja, nicht als Tasche, sondern wirklich als Hut, als Inventar, wie man das aus Videospielen kennt. Und ich immer so, hä, wie soll denn das funktionieren? Hat man das denn so holomäßig vor Augen oder was? Und das haben die im Film halt auch schön umgesetzt.
Ja, dass sie dann wirklich auch da die Waffen durchscrollen und gucken, ob sie noch Magazine haben.
Ja, auch nur so nebenbei, weißt du, so ein Nebenbei-Wisch. Aber das war, ach so, so
machen die das. Ein bisschen darüber aufgeregt habe, als wir aus der PV kamen, meinte einer, ein Kollege einfach, ja, sie haben ihre eigenen Regeln gebrochen, weil sie tatsächlich die Avatare ja unterschiedlich gesteuert haben. Da war ich, okay, der Nolan Sorrento, der Bösewicht, es gibt Böse, hey. Der hatte diesen Stuhl, da wird halt leider ein bisschen wenig gezeigt, wie das funktionieren soll, aber der Rest, der bewegt sich halt einfach wirklich.
Mhm.
Und das fand ich halt durchaus, also sie sind sehr, sehr viel in der Oasis unterwegs und dann ist es auch durchaus eine valide Sache zu sagen, deswegen sind sie ja auch nicht fett. Weil zum Beispiel Wade bewegt sie ja die gesamte Zeit auf seinem, vor allem am Anfang in seinem Wohnwagen,
ja, diesem
Roll.
So ein Laufband.
Oder auch im Wagen von Age hat man ja diese Haken, wo sie sich auch dran bewegen und so. Also, und das
und
ist.
Wiederum sieht man aber auch im Trailer, wie, den Schnitt fand ich sehr schön, wie so eine Gruppe auf dem Fußweg da langläuft, so auch mit der Handbewegung, als würden sie eine Knarre in der Hand halten und in der Oasis steuern sie halt die Spartans. Und das ist so, okay, wieso rennen die jetzt nicht vors Auto oder gegen eine Wand oder das war.
Würden sie halt. Das ist es nämlich. Die rennen da jetzt längst, falls, und das ist auch so eine Sache, ich mag die Szene nämlich sehr, sehr gerne. Und das meinte er, ja, aber rennen sie dann gegen eine Wand? Und dann, ja, wenn sie blöd sind und nicht darauf achten, dann rennen sie einfach gegen eine Wand. Und das ist auch so der Punkt, wo ich so dachte, auf das hätte man nur einfach ruhig ein bisschen mehr eingehen können. Man hatte aber von diese schöne Montage, wo halt das kleine Kind schreit, die Mutter lässt irgendwas anbrennen und der Asiate will durchs Fenster springen.
Der rückwärts von der Couch und sowas, ja.
Davon hätte ich mir ruhig ein bisschen mehr gewünscht. Einfach, aber ich meine, die Montage hat gereicht, man muss ja den Rest für die Story irgendwie nutzen. Aber wo mir beim zweiten Mal tatsächlich, wo ich mich gewundert habe, okay, was ist jetzt mit mir los, wo mir Gänsehaut kam, wo Parzival seine Rede aufnimmt und dann siehst du von hinten einfach nur diese gesamte Armee an Dingen anlaufen und er steht mit seinem Ghetto-Blaster oben und die Mucke, die läuft, ist unfassbar geil und dann kommt We're not gonna take it. Das ist so gut. Das ist so gut. Wir haben den in der deutschen Synchro gesehen. Und da muss ich sagen, sind mir zwei Sachen ein bisschen negativ aufgefallen. Einmal gibt es neben Nolan Sorrento noch einen weiteren Antagonisten, I-Rock, der im Buch wird, ich dachte mir, das ist auch so eine Sache, was an dem Buch halt überhaupt nicht funktioniert, sind so Nebenfiguren. Der Typ wird eingeführt. Kannst du dich noch daran erinnern, was der war im Buch? Ich musste das nachlesen auch. Das ist der Typ, der auch in Chatroom am Anfang kommt.
Ah ja, genau, ja.
Und das ist so eine Sache im Buch.
Aber das fehlt doch einfach komplett im Film.
Ja, aber, also das ist auch, im Buch kannst du den Scheiß ja auch rausstreichen, das würde nichts ändern. Weil der Typ ist einfach für zwei Seiten da. Und er wird so aufgebaut, okay, das könnte jetzt irgendwie später nochmal wichtig werden, am Arsch. Nö, ist nicht. Der kommt nie wieder. Und da fand ich das hier eigentlich deutlich schöner gelöst, dass er so eine Art Kopfgeldjäger für IOI ist. Und der wird im Original gesprochen von TJ Miller, den kennen die meisten höchstwahrscheinlich als Psyche aus Deadpool, der die Bar hatte, als du den Film gesehen hattest.
Ja, aber ich habe die Stimme nicht im Ohr, keine Ahnung.
Und der hat halt dieses...
Ich habe nur diese englischen, siehst aus wie ein irgendwas.
Und das ist halt, im O-Ton ist es halt super geil, weil der kommt halt und der Avatar sieht wirklich fies aus. Und der kommt halt so rum und man und dann so... Ah, der hat so ein leichtes Zucken im Nacken, ja. Und der hat halt im Englischen wirklich auch so eine relativ nicht fizzelige Stimme, aber es ist halt, das geht halt, also es ist wirklich komplett kontra dem Aussehen. Und im Deutschen hat der trotz seinen lustigen Sprüchen immer noch so eine relativ dunkle und tiefe Stimme. Und das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Also die Sprüche, die er bringt, sind schon sehr, sehr witzig.
Vor allen Dingen in der Kombination, was für ein Avatar der hat, so, also das ist...
Aber das kam eigentlich noch mal rüber. Und eine Sache, da muss ich jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, was Spoilen angeht. Sagen wir es so, das Ding mit dem Extra-Leben.
Mhm.
Ne? Ich finde, man hat es zu früh gemerkt, wo da eine Verbindung ist. Ich versuche das mal einigermaßen klar zu machen, dass du es verstehst, aber ich...
Ja, 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 schon, aber das war halt auch... Das hat im Buch schon mehr Sinn gemacht.
Ja, weil im Buch ist es ja so, dass er einfach einen Hinweis falsch interpretiert.
Mhm.
Das fand ich auch super clever. Aber hier ist es ja auch einfach so, dass das... Ich fand es einfach cool umgesetzt.
Mhm.
Natürlich wäre es witzig gewesen, hätte er Pac-Man gespielt. Aber hier war es einfach so, ja, nee, einfach eine Wette.
Ja.
Und das so, okay, nice, hier. Die Verbindung wird halt vor allen Dingen im Deutschen zu sehr klar, weil ich mag den Synchronsprecher extrem gerne.
Mhm.
Aber warum hat man erstens nicht den normalen Synchronsprecher für diese Figur benutzt, beziehungsweise für den Schauspieler?
Mhm.
Und zweitens, du hörst es einfach.
Man hat sofort gehört, ja.
Ja. Und im englischen Original ist es einfach so, dass der Schauspieler einfach eine viel breitere, ein viel breiteres Spektrum hat in seiner Stimme.
Hm.
Und dementsprechend war, als es rauskam, ich einfach nur so, goddammit, ihr seid so pfiffig.
Ja.
Und das ist ein bisschen schwierig, aber ansonsten fand ich die Synchro eigentlich...
Stimmt.
Die Synchro war eigentlich super.
Ja, das fand ich auch. Ja, das, jetzt wo du sagst, das, im Film hatte ich auch sofort so, okay, aber jetzt im Nachhinein, dann hatte ich es auch irgendwann wieder vergessen, aber jetzt wo du sagst, fällt mir das auch wieder.
Ja, weil die Figur auch einfach irgendwann rausfällt.
Mhm. Ja.
Das ist halt, na, also, wenn halt irgendwas rausfällt, dann ist es, dann fällt es einem nicht mehr auf, aber es ist halt eigentlich durchaus offensichtlich. Ist ein bisschen ärgerlich, aber mein Gott, es ist halt Nitpicking. Der Film ist, es ist pures Eye-Candy.
Mhm.
Es ist Blockbuster.
Und ich kann ihn auch, selbst wenn man das Buch nicht so geil findet, dadurch, dass einfach so viel anders ist im Film und halt sehr viel andere Rätsel, andere Ablaufweise, kann man ihn auf jeden Fall empfehlen. Also
es ist halt, du bist ja, wir sind ja aus dem Kino raus und sind zum, nach Altona, für so einen langen Abend. Du meinst, der Film war okay.
Mein erster Eindruck war, ich war total enttäuscht. Ich bin normalerweise der letzte Mensch, der immer sagt, das Buch war viel besser. Aber in diesem Fall muss ich leider sagen, das Buch gefällt mir auch besser. Aber ich will ihn trotzdem unbedingt ein zweites Mal gucken. Auch super gerne im OV. Weil ich glaube, vor allen Dingen bei diesem Film lohnt sich das, jetzt ein paar Mal mehr zu gucken.
Ja,
das
ist
halt immer was Neues entdeckt.
Ich glaube einfach, der Film funktioniert viel weniger über Story. So viel mehr über das, was er zeigt. Und die Freude, die man einfach dabei hat, wenn man Dinge wiedererkennt.
Ja, ja.
Der ist in den USA jetzt sehr gut gestartet. Das war so wie 10 Millionen über Erwartung. Also richtig krass. Ich bin gespannt, wie der in Deutschland ankommt. Weil ja, es ist sehr amerikanisch geprägt. Einfach. Mein Gott, das ist ein amerikanischer Spielfilm aus Hollywood. Glaubst du, den Deutschen nehmen den gut auf?
Das ist schwierig, weil ich sag mal, Tomb Raider guckt auch jeder Mensch nicht, weil er das Spiel geguckt hat, weil man irgendwie Tomb Raider kennt. Also nicht das Spiel, sondern allgemein. Und bei Ready Player One, das wirkt schon sehr damit, dass es was für Gamer ist.
Mhm.
Und ich glaube schon, das wird ziemlich, also dass auch jemand, der sagt, er findet das, fand das Buch nicht so geil oder findet die Idee nicht so geil, dass sie das trotzdem gucken, weil das halt unser Film ist so. Das gehört also, muss man schon irgendwie schauen. Aber den ganzen Rest, ich könnte ihn jetzt zum Beispiel nicht mit, keine Ahnung, meinem Vater gucken oder.
Das war übrigens sehr, sehr lustig. Am Tag nach der, nach dem Preview-Event, war meine Mama im gleichen Kino und hat mir ein Bild von dem Zauberwürfel geschickt mit den vier Figuren drauf. Und meinte, was ist das denn?
Ach so.
Habe ich auch einfach nur ein Bild von meinem Armband geschickt. Ich war da gestern.
Ja.
Zu mehr war ich auch an dem Tag darauf nicht.
Also ich stecke da leider auch kaum drin, wie jetzt die jüngere Generation, sprich 12 Jahre ungefähr, wie die darüber so denken, ob das was für die ist oder nicht.
Es ist halt dadurch, dass dieses ganze VR-Thema einfach deutlich aktueller ist, als es wahrscheinlich damals zur Veröffentlichung des Buches war, glaube ich, dass man den Film schon besser an den Mann bringen kann. Aber ich sehe das Problem, was du meintest, das ist halt, immer noch extrem videospielbezogen ist.
Ja.
Aber selbst wenn man mit Videospielen nichts anfangen kann,
ist da immer noch der Spielberg-Stempel drauf.
Und ey, also es ist.
Das ist nochmal ein Grund, ihn einfach zu gucken.
Das ist ein Familienfilm,
manchmal. Ja, ja.
Ich mag den, also dieses ganze, und vor allen Dingen, wenn sich Leute darüber aufregen, der Film nimmt zu wenig vom Buch, das letzte Ding im Castle of Planet Doom, wie sie dann tatsächlich in den letzten Schlüssel kommen, das ist einfach wirklich fast 1:1, wenn nicht sogar 1:1, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war echt so. Oh. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich hätte mit mehr, also ich habe jetzt einmal eine Pressevorführung gesehen, wo es ja generell eher immer verhalten ist. Die war aber relativ voll tatsächlich. Und dann halt dachte ich mir, okay, ich bin gespannt, wie jetzt die Zuschauer auf diesen Film reagieren, in diesem Preview-Event. Ich glaube erstmal, dass der Film einfach ein Publikum überfordert, mit dem, was alles so vor sich geht. Weswegen halt bei der zweiten Prüfung hatte man halt das, wo Leute gefeiert haben. Und es gab Szenenapplaus bei Haruken.
Ja, ja.
Ich hätte aber tatsächlich einfach mit mehr Resonanz gerechnet. Ich hätte gedacht, dass da mehr kommt.
Ja,
mehr
schon. Party. Schon. Aber ich bin auch immer sehr glücklich, wenn Leute im Kino die Schnauze halten. Also ich freue mich eher auf einen Filmabend zu Hause mit ein paar Bier und den nochmal zu gucken, wo man dann auch wirklich sich traut, mal was zu sagen. Oder hey, hast du das gesehen, weißt du? Das macht man ja im Kino eigentlich nicht so.
Ich glaube, das ist ein sehr krass Hamburger Ding. Weil ich glaube, gerade bei solchen Filmen ist ich gerne mal, falls jemand den irgendwo anders gesehen hat, in irgendeinem anderen Preview, gerne mal schreiben, was wie da die Stimmung war. Und was ich jetzt auch mitbekommen habe, der wird sehr, sehr weit aufgenommen. Also es gibt Leute wie mich jetzt, die den sehr, sehr gerne mögen. Und also Stand jetzt würde der schon irgendwie in meinen Top 10 landen. Es gibt aber auch Leute, die ihn richtig, richtig kacke
fanden. Ich habe auf Twitter auch so einiges gelesen, was mir immer so ein bisschen leid tut, weil das ist ein bisschen schade. Also ich wünsche mir da schon, dass die Leute da ein bisschen mal ihren Spaß dran haben. Aber
hat man mehr Spaß am Film?
Ja, mal den Kopf ausschalten und einfach mal eine gute Zeit haben. Das muss nicht alles ein Fight Club sein.
Das ist es nämlich, ne? Weil also das Buch ist halt Belletristik, es ist, ja, komm, wir haben jetzt hier irgendwie 500 Seiten und was das Buch auch lang ist, haben wir eine gute Zeit zusammen und der Film ist das Gleiche. Es ist Eye Candy, es ist optisch wunderbar und es ist Familienblockbuster.
Ja.
Es ist jetzt aber kein Kubrick. Es ist kein hochmodernes Meisterwerk. Aber es ist einfach ein unfassbar unterhaltsamer Film.
Und er geht 140 Minuten?
140.
Und das kam einem absolut nicht so vor. Ich habe das Gefühl, ich sitze da jetzt eine Stunde und war es schon vorbei auch, Manu.
Der ist ultra schnell und ultra kurzweilig insgesamt. Und auch, ey, man könnte Stunden über diese Idee da drin reden mit dem Zauberwürfel und so weiter und so fort. Also, Und ich hatte Bock, den ein zweites Mal zu gucken. Ich habe auch Bock,
ihn noch... Ich will ihn unbedingt noch mal sehen,
ja. Ich habe auch Bock, noch ihn ein drittes und viertes Mal zu sehen.
Und zu Hause zu gucken.
Ich glaube, zu Hause gewinnt er auch noch mal. Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Da haben wir natürlich diese Epik von einer großen Leinwand. Wir waren jetzt hier im Passagekino, das ist jetzt nicht das Größte. Allerdings, und von der 3D-Technik auch nicht so richtig gut. Und trotzdem war es mega gut, den da in 3D zu sehen. Also da hatten wir neulich mit Tomb Raider
ein schlimmes Erlebnis. Oh, ich habe gedacht, okay, habe ich einen Tumor oder sowas? Ich sehe alles doppelt.
Das war schlimm.
Ja.
Nee, aber ich mochte den sehr, sehr gerne. Weißt du, was mir spontan mal eingefallen ist, tatsächlich? Ich meine, wenn wir schon am Reden sind, ich habe noch nicht im Podcast über Operation 12 Strong geredet.
Der kam ja auch in keinem Kino. Also ich muss sagen, ich schneide ja oft für Kino Plus die Trailer-Zusammenschnitte und sowas und Supercut nennen wir das immer. Und ich hatte richtig Spaß an dem Trailer. Ich hatte richtig Bock auf... Ich mag Kriegsfilme generell sehr gerne und ich hatte richtig Bock auf so einen coolen Kriegsfilm.
Willst du da gerade mal so 2-3 Minuten?
Wollen wir da mal? Ja, können wir auch mal.
Nice! Operation Trash Strong. war der deutsche Titel, ja, auf Englischen Horse Soldiers.
Ja, mega dummer Titel. Ich würde mir keinen Film angucken, der Horse Soldiers heißt, aber...
Hast du von, wo wir...
War Horse habe ich nicht gesehen.
Ne? Okay, ich auch nicht. ja, mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle als Anführer einer...
Du, dessen Namen wir schon vergessen haben.
Ja, nee, das ist aber auch, also bei ganz, ganz vielen Filmen, das wird man später im Podcast auch hören, fallen mir einfach den Namen nicht mehr ein. Mhm. Ist Anführer einer Sondereinheit von 12 Leuten, halt Operation 12 Strong, die im, oh, jetzt ist es ganz, ganz schwierig, amerikanische Außenpolitik, ist der Irak, oder? Das war ja nach 9/11.
Mhm.
Die da eine bestimmte, das ist,
Namen
wie gesagt, es ist schon 3-4 Wochen her, dass wir den Film gesehen haben, aber wie gesagt, ich habe nicht drüber geredet, passt ja gerade. Mhm. Wir waren nämlich zusammen im Kino. Die halt einer Art Miliz helfen, gegen die Taliban,
genau,
anzukämpfen. Und das sind halt amerikanische Soldaten, die jetzt in ein fremdes Land kommen, umbli und bla und blub. Und warum heißt der Film Horse Soldiers? Sie reiten zwischendurch.
Genau. Und warum heißt der Film Operation 12 Strong?
Das sind 12.
12 gegen alle Taliban.
Ja, und nein, hallo, die Iraker von der nordirakischen Allianz, wie auch immer der Kram hieß, die waren ja auch da.
Ja, aber das interessiert die Amis doch nicht.
Ja, aber es waren echte Krieger, weil...
Die kennen ihr Land.
Richtig. Ja, also ich hatte noch nie, selten in einem Film so viele Möglichkeiten, mich über diesen Film lustig zu machen, obwohl der Film okay war. Also wenn du... Nicken ist immer schwierig im Podcast.
Ja, ja, ich nicke.
Du nickst. Denn der Film ist... Er ist jetzt nicht Michael Bay, America.
Er ist nicht der Kriegsfilm, den ich mir anhand des Trailers erhofft habe.
Hast du mehr US-Flaggen erhofft?
Nein, mehr Explosionen.
Also die Explosionen waren schon sehr Michael Bay-lastig mit den ganzen Funkeneffekten.
Ja, die sahen auch nicht immer absolut gut aus, aber ne, der Trailer, der schneidet da immer so schön Musik drunter und dann passt das immer und dann ist man schon ein bisschen...
Ist man hyped?
Ja, ja.
Aber der ist jetzt nicht, wir schwenken jetzt die Amerika-Flagge hier durch die Gegend, aber die Amis sind schon sehr, sehr geile Kerle, oder?
Mhm, also ich fand schon, dass er ziemlich Ami-bezogen war.
Ja, einfach war schon eher schwierig. Also wenn dann Hemsworth als amerikanischer junger
wenn man immer diese klassische Vorgeschichte reingedrückt bekommt mit kleiner Tochter auf dem Schoß und Vater muss jetzt wieder
aber in den Krieg. Bei allen.
Und die Frau dann wieder, kommst du wieder? Ich will gar nicht, dass du gehst. Also, ja. Doch egal, jetzt mach weiter.
Ich will schießen sehen.
Ja, eben. Ich will nicht diese glückliche... Ist doch klar, immer dieses Tränendrüsen, kleines Kind wartet zu Hause. Und klar, ich weiß doch eh, wie das endet.
Entweder er kommt wieder und alle freuen sich, oder er stirbt und alle sind traurig. Mein Gott. Krieg. Irre Sache.
Ja.
Ja, also was ich dem Film auf jeden Fall zugute halte, ist die technische Seite. Er sieht klasse aus, ist sehr, sehr gut gefilmt und auch die Actionsequenzen sind sehr, sehr martialisch, die sind sehr on point und gerade der Endkampf, der ein bisschen lang geht, aber wenn sie sich da in den Bergen verschanzen und dann kommt da dieses Raketenauto und alles, das ist schon, intensiv.
Vor allen Dingen auch mal komplett was anderes. Man denkt so, allein wenn man den Titel hört, was war das?
Horse Soldiers.
Das ist halt schon so, what the fuck. Aber an sich...
I'm on a horse.
Ja, aber ich fand's nicht schlecht. Also ich fand das okay.
Vor allem, wie es eingebaut wurde, einfach, dass du...
Das war nicht so... Also einerseits okay, ich verstehe, warum es Horse Soldiers heißt, aber andererseits auch wieder so, die haben jetzt auch nicht so eine prominente Rolle gespielt. Ich meine schon, ja.
Man muss dazu sagen, es ist tatsächlich die Verfilmung eines Romans von der Figur, also der, die von Chris Hemsworth gespielt wird. Der hat einen Roman über diese Operation tatsächlich geschrieben. Beziehungsweise dann ja Tatsachenbericht. Und darauf basiert das Ganze. Und es gibt auch am Denkmal von 9/11 gibt es eine Statue dazu.
Ja, wusste ich auch vorher nicht, ich habe es durch den Film gelernt.
Lehrreich! Yes! wenn ich so an die Dialoge oder sowas zurückdenke.
Teilweise schwierig, da fand ich schon, sag ich mal, die andere Seite, die irakische Seite irgendwie, die fand ich cool.
Ja, aber auch da, du bist Soldat, du bist nicht Krieger.
Ja, naja, aber.
Also da ist schon Pathos auf Level 11.
Ja, aber man muss ja auch daran denken, dass die halt wirklich komplett anders leben. Die haben halt kein Haus mit Vorgarten, kein Garten vor.
Ich auch nicht, ich suche noch einen Wohnung.
Ja. Aber das ist halt so, naja, weißt du, die wachsen halt so auf.
Ja, aber es ist trotzdem.
Und dann trifft jemand, der so aufwächst, und jemand, der komplett anders aufwächst, aufeinander. Ich finde das immer.
Ja, dieses Culture Clash-Ding. Mhm. Es ist halt schwer, sowas zu sagen, wenn es halt wirklich auf Tatsachen beruht. Aber es war mir einfach zu klischeehaft in dem Film.
Ja.
Da war wenig Zeit für Grau. Oder auch das Ding, wo der Spion zu denen sagt, ja, er spricht das und das und das und ein bisschen Russisch. Mhm. Russisch kann ich. Und dann redet er auf einmal, ich kann Englisch. Warum? Und generell, der Film geht, wenn ich mich richtig erinnere, auch 2 Stunden.
Mhm.
Und ich frage mich einfach, wieso?
Ja.
Und dann,
weil der teilweise hatte der schon Strecken.
Ja, und dann machen sie halt auch einfach eine der Sachen, die jeder guter Film macht. Du teilst deine Protagonisten auf. Dann hast du einfach eine Reihe an Leuten. Ach, jetzt muss ich gerade überlegen, wer war denn das? Ein Schauspieler, den ich sehr, sehr gerne mag.
Den einen kennt
man. Michael Shannon.
Ich weiß nicht wer, aber du meinst den...
der nichts tut.
Michael Shannon, der
bei Shape of Water den Bösen gespielt hat, auch bei Man of Steel, den Jared Zod. Michael Shannon ist in diesem Film. Der macht original nichts.
Aber ich fand ihn trotzdem den sympathischsten von
der. Ja gut, der ist halt alt und seine Frau mag es nicht, dass er wieder den Krieg zieht und muss seinen Sohn erklären. Aber erstmal wird er zurückgelassen, danach kommt er viel zu spät dahin, hat einen Rückenschaden und dann muss er verletzt aus dem Einsatzgebiet rausgeflogen werden. Er macht nichts während des Films.
Nee, aber es halt irgendwie wird so, also für mich wirkt er wie der Erfahrenste, der ist nicht der Chef, aber Mentor. Er ist der Chef. Ja, genau.
Diese typische Mentorrolle.
Ja.
Und dann bringt ja halt überhaupt nichts. Und da bin ich halt überlegen, wie, wenn es so eine, weil basierend auf echten Tatsachen, wenn du schon, ich möchte einfach bezweifeln, dass
es gibt auch im echten Leben Leute, die nichts machen und eigentlich völlig irrelevant sind.
Hallo, ich bin Matze. aber wenn, ich bin sogar der Meinung, dass der Film am Anfang gesagt hat, das ist frei nach diesen Ereignissen, beziehungsweise es ist nicht 1:1 so passiert. Warum nimmst du dann so eine Figur mit rein, die einfach egal ist? Das ist so. Für die Kriegsaction kann man sich das Ding durchaus mal geben. Aber die 2 Stunden sind schon lang.
Ja. Wie gesagt, hier in Hamburg lief der nur in einem einzigen Kino. Ich wollte den gerne sehen.
Blöden Zeiten.
Hab überall geguckt, Mensch, wo läuft der denn? Wo läuft der denn? Ja, überhaupt nicht. Und ich so, hä? Und dann sagt er einem in einem Mini-Kino und dann lief nur
23. Naja, Mini-Kino, das ist schon Multiplex gewesen.
Ja, aber.
War schon.
Nur ein Kino von ganz vielen Kinos.
Ja, tatsächlich. Ja. Hamburg ist ganz gut, was Kinolandschaft angeht. es war echt so. Für mich wäre es so ein perfekter Videothekenfilm. Weißt du, so ein Ding, was du dir mal am Wochenende so, okay, einmal ausleihen, was man jetzt nicht unbedingt immer wieder gucken muss.
Videotheken gibt man Geld aus. Das wäre ja so ein...
Netflix und Amazon
gibt's ja
auch Geld für aus.
Ja. Aber da landest du schneller. Ein Regal hätte ich da jetzt nicht drauf gegriffen.
Ja, aber ich meinte jetzt so rein vom Gucken her
eigentlich. Ja, das stimmt.
Also für mich ist es immer noch so, es ist bei Netflix, nehme ich es mal mit. Ist für mich so ein Bibliothekenfilm. Einfach so, du gehst durch das Regal, guckst so, oh, ich habe am Wochenende nichts zu tun, Kriegs-Action, habe ich Bock drauf, komm, mach mal mit. Aber, also jetzt Geld im Kino lassen dafür, wäre ja schwierig gewesen und auch muss ich mir nicht ins Regal stellen.
Nö, nicht unbedingt.
Also es ist durchaus mal, wenn man Bock auf Kriegs-Action hat, gibt es schlechtere Filme.
Und komm, also, ne, Chris Hemsworth ist halt...
Es ist einfach eine sympathische Socke. Das meint
ja,
wir
ja. Mit... Man sieht halt die ganze Zeit immer nur Thor, aber...
Aber mit kurzen Haaren.
Ja, deshalb ja.
Da war ein Pascal drin und Pascal meinte auch so, wäre Chris Hemsworth nicht die Hauptfigur, würde der Film viel schlechter sein. Er ist sympathisch. Und er trägt den Film auch sehr, sehr gut auf seinen Schultern. Mhm. Sein erster Wutausbruch halt, wenn er den Tisch da umschmeißt und so. Das ist schon cool. Das ist ein geiler Kerl. Aber der Film an sich, er wird nicht in meinen Flops landen. Dafür ist er technisch zu versiert. Mhm. Aber richtig gut?
Nee. Dann gibt's nur noch besser.
Ja, eben. Ja. Hast du eigentlich inzwischen mal Dunkirk nachgeguckt?
Ja, Schröck hat mir den ausgeliehen. Das ist bei mir immer so eine Phase. Ich habe immer so eine Kriegsfilme-Phase und dann will ich die sehen und dann geht's mir einfach jedes Mal so schlecht, aber das will ich ja. Also ich will nicht, dass es mir schlecht geht, aber ihr wisst, was ich meine.
Fandst du Dunkirk?
Überraschenderweise sehr, sehr ruhig.
Ja, gut.
Und ich brauchte, ne, das war halt auch so, das ist nicht so ein, ich gucke jetzt einen richtig tollen Film, mache mir Essen, bereite mich drauf vor, weißt du, wie so einen guten Film, wie man so einen guten Film abends zelebriert. Ich habe den quasi so, halt, ne, ich wollte ihn mal nachholen, ja, schmeiß mal rein, habe ausgeliehen bekommen. Und dann brauchte ich schon eine Weile, um zu raffen. Moment, die Zeitlinien sind ja schon so ein bisschen, bis ich das gerafft habe. Aber dann war es auch wiederum cool, dann habe ich auch mehr aufgepasst, weil ich dachte, wenn ich jetzt irgendwas verdödel, dann bin ich voraus. Aber ich fand ihn sehr ruhig. Ich bin ein großer Tom Hardy-Fan und fand schade, dass er im Grunde genommen...
Freust du dich auf Venom?
Ja, auch wenn ich hatte mit dem ganzen Spider-Man und Venom-Universum nichts am Hut, so comic-mäßig, aber wegen Tom Hardy freue ich mich drauf, ja. Aber ja, der war im Film jetzt...
Er war da.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich mag Dunkirk immer noch nicht. Ich mag den Film einfach nicht.
Der war halt sehr ruhig. Ich mochte manche Aspekte so mit dem kleinen Schiff und sowas. Ich habe in Geschichte nie so aufgepasst, als dass ich wüsste, ach so, ja, stimmt, so war das oder so. Das
fällt mir bei den dünnen Küchen passiert.
Ja,
das auch in Geschichte nie, aber
fällt mir dann immer erst durch die Filme auf und dann denke ich mir, oh Mann, war hier ein hartes Leben damals, ne? Aber...
Da kennen wir die mit den Vögeln und so, ne?
Ja, die legen jetzt auch los. Die erzählen jetzt, die haben mich dann gerade mitgeguckt und haben jetzt eine ganz andere Meinung dazu.
Bester Film aller Zeiten.
Die mögen laute Filme sehr gern. Also den ersten Film, den ich geguckt habe, oder die Wende, die ich hatte, war Logan. Sie standen sehr auf Logan. Sie haben sich immer gefreut, wenn es laut wurde.
Den ich ja auch nicht so gut finde, wie er immer gemacht wird. Aber naja.
Ich fand ihn richtig cool.
Das ist doch schön.
Ja.
Es ist doch immer viel, viel schöner, wenn man Leute findet, die Sachen auch sehr, sehr toll finden. Also ist immer einmal. Gut, dann Bell, danke für deine Zeit.
Ja.
Und dann werde ich jetzt einfach mal nach Hause gehen und schauen, was auf dem Weg passiert. Zwinker. Zwinker. Bis später. Da möchte man einfach nur ganz entspannt nach Hause. Und wem läuft man da auf einmal über den Weg?
Antje.
Hallo Antje.
Hallo, was für ein Zufall. Mensch. Überhaupt nicht abgesprochen oder so.
Das ist so was gibt. Irre. wir gehen hier gerade durch Hamburgs Straßen, sind auf der Suche nach einer Bleibe. Und es bietet sich ja einfach an, wenn wir schon mal zusammen unterwegs sind, dass wir auch über die beiden Kinostarts reden, die ich zumindest noch mal gesehen habe. Über welchen möchtest du zuerst reden? Über einen guten oder über einen schlechten?
Ich habe den zweiten schon wieder vergessen. Lass uns über Ghostland reden, weil dann kann der andere nicht so spannend gewesen sein.
kleiner Tipp, den hatten wir heute schon einmal kurz. Wir haben drüber geredet.
Richtig, jetzt weiß ich es wieder. Ja, lass uns dann erst über das Zeiträtsel sprechen.
Okay, dann reden wir zuerst über das Zeiträtsel. Ein neuer Disney-Science-Fiction-Abenteuerfilm.
der sich an eine jüngere Zielgruppe wenden soll. Das ist ja schon einmal richtig gefloppt mit A Better Tomorrow oder Tomorrowland oder wie auch immer man ihn jetzt nennen soll.
A World Beyond hieß er auf Deutsch.
Ach ja, A Better Tomorrow war der andere. Das war so ein... Hatte auch mit Disney zu tun. Da ging es irgendwie um Typen, den Film, der in Disneyland gedreht wurde, falls du den kennst.
Ja, der heißt aber auch nicht A Better Tomorrow.
Ach nee, das war ein asiatischer, stimmt.
Und der hatte auch nichts mit dem Disney-Konzern zu tun.
Nee.
Der Film, den du meinst...
Escape from Tomorrow.
Es hieß Escape from Tomorrow,
es gibt genau. Einfach viel zu viele Morgen.
Richtig.
Ich mochte World Beyond eigentlich recht gerne.
Ich nicht. Aber er hat mich auch nicht gestört. Was direkt die Überleitung ist zum Zeiträtsel.
Der ist nämlich... Der wird auch brutal zerrissen.
Zu Recht.
Das wäre es nämlich zu Recht.
Ja, und die ihn nicht zerreißen, zerreißen ihn aus wirtschaftlichen oder aus filmbusinessmäßigen Gründen nicht. Weil an sich ist der Film von der Produktion her und seinen Ideen, dass es hier total selbstverständlich ist, dass nicht nur Frauen und Männer gleich viel einen Anteil an Sprechrollen haben und auch so schwarze und weiße und so. Das wird mit einer sehr angenehmen Selbstverständlichkeit dargeboten.
Ja.
Und es ist, soweit ich weiß, auch der Film mit dem höchsten Budget einer Regisseurin.
Naja, Wonder Woman.
Oder war es einer schwarzen Regisseurin?
Ich glaube nämlich, dass sie...
Jedenfalls
dass die,
naja? Irgendwas so. Ne? Also irgendwas, was per se erstmal gut ist.
Ja, also ich meine, also rein vom Politikum, was dahinter steckt,
richtig.
Ist er durchaus, kann man dem durchaus viel zu gut erhalten.
Genau, darauf wollte ich hinaus, aber das reicht für mich halt nicht. Also
nee.
Betrachtet man ihn als Filmproduktion inhaltlich und von der Ausführung, tricktechnisch, alles, ist das halt echt
schwierig.
Nicht gut.
Kriegst du noch zusammen, was so die Story war, ungefähr?
Also es geht um zwei kleine Kinder, ein ist ein Teenager-Mädchen und einen unfassbar nervigen Jungen.
Ihr kleiner Adoptivbruder?
Ja, der auch den ganzen Tag nur mit seinem doppelten Vornamen angeredet wird,
was oh, ja.
irgendwie schon seinen Charakter beschreibt. Und deren Eltern sind Wissenschaftler, so über Raum und Zeit und Dimensionen und so, und dann verschwindet
Quantenphysiker irgendwie sowas.
Genau, und dann verschwindet der Vater plötzlich. Und der ist, glaube ich, 4 Jahre weg. Und dann tauchen auf einmal 3 Feen auf, von der eine Oprah Winfrey ist, die so groß ist wie ein Hochhaus. Das ist wirklich so. Und die nehmen die beiden mit auf eine Reise in eine Welt, die jenseits ihrer Vorstellungskraft ist. Ich glaube, das habe ich aber aus dem Pressetext, muss ich ehrlich gesagt, verstehen.
Ja. Übrigens wollen wir einfach zu Fuß weiter. Ich meine, wir haben noch ordentlich Zeit.
Können wir gerne machen.
Gut.
Und dann reisen die halt da mit.
Ja.
Und das ist
und
das.
Sie suchen die halt, den Papa.
Genau.
Weil gesagt wird, der ist irgendwie in Gefahr, blablablub.
Genau. Und weil... Oh, wollen wir Eis essen?
Nein, Kind.
Entschuldigung, ich bin nicht aufmerksam, weil wir gehen hier gerade an einer sehr leckeren Eisdiele vorbei.
Delzepich, bestes Eis in Hamburg.
Ja, ist wirklich so. Wer hätte gedacht, dass ich jetzt aus dem Konzept bin? Nee, und sie suchen halt den Vater, die beiden, weil die beiden, und die sind ja mega klug. Deshalb finden sie den auch irgendwann, wahrscheinlich, ist ja ein Disney-Film. Und auf dem Weg dahin hauen sie sich alle 30 Sekunden irgendeine mutmachende Abreißkalender-Spruchbotschaft um die Ohren, wo Disney normalerweise einen Film drum spinnt. Das gibt's hier halt so im Minutentakt. Und auch nicht wirklich subtil. Also da fällt dann auch einfach mal so mittendrin irgendwie so ein Satz wie: Aber denk dran, du kannst an dich glauben, denn wenn du an dich glaubst, dann kannst du alles schaffen.
Ja,
und so.
Beziehungsweise, es wird ja noch ein bisschen anders gesagt, es wird ja diese tolle. Also erstmal, die Darsteller, die dabei sind, mag ich in der Regel eigentlich alle recht gerne. Zumindest von den Erwachsenen. Du hast Oprah Winfrey, du hast Reese Witherspoon, du hast in kleinen Nebenrollen Michael Peña und Zach Galifianakis.
Aber ja, das stimmt. Und das Problem ist, dass die alle total unterschiedlich spielen. Also der eine spielt wie in Die Passion Christi. Der andere spielt wie in Police Academy. Um halt mal wirklich so dieses Spektrum an Spiel zu erklären. Also es sind natürlich nicht diese beiden Filme als Beispiel. Also wenn jetzt jemand danach sagt, ich habe den gesehen und wo findest du denn da eine Zusammenhang mit Police Academy. Ich meine jetzt nicht exakt diese Filmbeispiele. Ich meine also einfach, wie breit gefächert die Tonalität ist.
Ja, also um das mal, Kollege Markus hatte das heute Morgen eigentlich ganz gut zusammengefasst, als er meinte, ja, also Oprah Winfrey macht auf King Lear, ja, Shakespeare, genau. Und Reese Witherspoon und die andere Dame, wo ich jetzt gerade den Namen vergessen habe, leider, die haben halt Spaß.
Ja, genau.
Und das,
aber es bezieht sich halt nicht nur auf die drei Frauen, sondern auf den ganzen Cast.
Ja.
Und das ist halt extrem anstrengend, zumal man halt auch sagen muss, dass das halt teilweise auch nicht gut gespielt ist. Also es ist halt, bei einigen Darstellern ist es so wirklich so Laientheater.
Ja, ey, der kleine Junge, ne?
Ja.
Alter Schwede.
Vor allem, man sieht da auch wirklich komplett, wie unterschiedlich die Qualität ist, weil beide Hauptfiguren, der Junge und das Mädchen, die haben beide total eindimensional geschriebene Figuren. Und das Mädel kann da irgendwie noch so ein bisschen Emotionalität reinbringen und die kann ihre Figur jetzt nicht tiefer machen, als sie ist.
Boah, dieses ganze, nein, ich glaube das alles nicht, was hier gerade passiert. Lü.
Aber sie kann daraus eine funktionierende Figur machen wenigstens. Und der kleine Junge, der hat den Text gelesen und dachte sich so, und ich lese den Text jetzt mal so vor, wie es mir passt. Und das wird dann leider hemmungsloses Overacting. Und das Problem ist halt bei der Figur noch zusätzlich, es gibt irgendwann einen Bruch, wo aus dieser Figur aus einem Sympathieträger das Gegenteil werden soll. Das Problem ist,
Man mochte den vorher schon nicht,
genau.
Es ist auch, ich verstehe, also mal ganz davon abgesehen, dabei ist noch ein Love Interest für sie, der sowas von
Wimpel. Der hat überhaupt keinen Sinn mehr, also der hat überhaupt keine Funktion.
Der ist da.
Der macht auch nichts die ganze Zeit.
Nee.
Er ist aber in seinem Nix-Tun der sympathischste dieser Dreier-Kombo.
Das stimmt. Und der Little, der ist halt echt so, der soll halt, ich weiß nicht, ob der irgendeine, der wirkt halt ein bisschen wie Sheldon Cooper auf Speed.
Also ich habe in meiner Review geschrieben, auch wenn es ein bisschen assi ist, aber der Film will ja Anerkennung und Respekt schaffen für Leute mit Hochbegabung. Und tut mir leid, wenn alle mit Hochbegabung so sind wie der kleine Junge, dann bin ich gegen Respekt für Hochbegabte. Also das ist halt so dieses, es ist so ein Klischee von einem hochbegabten Jungen, weil es gibt so relativ am Anfang eine Szene, da sind sie beide auf dem Schulhof und seine Schwester wird gemobbt von so vermeintlich coolen Mitschülerinnen. Und er steht auch und will für sie Partei ergreifen und das Ganze wird aber so peinlich. Ich weiß nicht, wer diese Twitter-Postings kennt von Leuten, die posten, was ihr Kind vermeintlich Kluges gesagt hat.
K1.
Das war so etwas halt in Filmversion.
Ja, das tat schon weh.
Ja.
Und dann auch, die Story ist ja dann, dass das Universum von einem bösen irgendwas bedroht wird.
Genau, von dem bösen It.
Ja, hey, das kommt mir bekannt vor.
Ja, und das Problem daran ist nur leider, dass sie einfach dieses It für alles Böse verantwortlich machen.
Alles.
Alles. Und eben halt auch sagen, und wenn du einen bösen, ich weiß nicht, ob das Beispiel vorkommt, aber wenn du einen bösen Chef hast, der ist nicht böse, das ist das böse It, das ihm befällt. Und wenn du überfallen wirst.
Und wenn dein Vater dich nicht direkt misshandelt, aber wenn dein Vater dich triezt, dann ist es das It.
Genau. Und das ist so, was ist das denn für eine Botschaft für Kinder zu sagen, es gibt nichts Böses, das ist immer dieses böse S.
Genau, klar, ist doch gut.
Und das ist halt so eine, deine Schuhe ist auf.
Ja, ich weiß.
Es ist halt so eine, wird eine Welt etabliert, wo man sich nicht nur dann jetzt durch diese moralischen Dinge ein paar Hand vor den Kopf schlägt, sondern halt auch inszenatorisch, weil der Film kommt halt zu 99% aus dem Computer.
Ja.
Und wenn er mal nicht aus dem Computer kommt, sieht er von der Beleuchtung, und also von der Überbeleuchtung und so aus, wie irgendwie...
Also hier, wir warten hier jetzt auf den Bus.
Okay. Sieht er halt irgendwie aus so wie Sesamstraße irgendwie.
Ja,
und wie
ganz
so ein
merkwürdig.
Ganz schlechtes Fernsehset. Also da gibt es eine Szene, wo halt der Boden so wackelt. Mhm. Und ich dachte wirklich, das ist Sesamstraße. Das ist so ein als Fernsehset deutlich erkennbares Filmset. So.
Es ist einfach irgendwie, funktioniert es nicht. Man muss dazu sagen, ich fand die Computereffekte jetzt nicht verkehrt.
Sehr ambivalent. Es gibt gute, also es gibt einen Flug auf einem Salatblatt, wie ich es immer nenne. Und durch eine Welt, die fand ich auf den ersten Blick schon vergleichbar mit Die fantastische Welt von Oz. Also es ist, also der neue. Also es ist schon deutlich, man sieht, das ist zu perfekt, dass es das wirklich geben könnte. aber es funktionierte in dem Moment als dieses.
Das ist halt, also ich finde diese gesamte Sequenz auf dem Planeten fasst eigentlich diesen Film zusammen, weil sie fragen erstmal die Blumen, die da sind, ey, war der Papa hier? Die sagen, ja, guck mal so in der Richtung. Nice! Dann steigen sie halt auf das Sablablatt, fangen an loszufliegen, fliegen, ich weiß nicht, 5 Minuten und ach, ist das schön. Und guck mal, ich kann auch fliegen, wenn ich mich hier hochdrücke über Windströme etc. Ja. pp. Dann fällt Nettie McNetson darunter und auf einmal sagen die anderen zwei Göttinnen, was auch immer das waren, sagen so zu den Blumen, ey, fang die mal auf. Ja, cool. Die Blumen gehen nach oben, fangen ihn auf. Im Endeffekt haben sie keine 2 Meter gemacht.
Und vor allem, man muss sich halt überlegen, sie machen diese Reise, irgendwie, also diesen Flug, sie haben keine Zeit dafür. Sie haben eigentlich ein ganz anderes Ziel. Und
naja, es wird schon gesagt, also der Papa ist irgendwo in der Richtung, lass mal da gucken. Und dann kommen sie wieder runter, nee, der Papa war nicht da. Okay, lass mal, und dann, ey, lass mal zum Hellseher, vielleicht weiß der, wo der Vater ist.
Ich weiß nicht.
Chris Pine ist auch irgendwie ganz merkwürdig als Wissenschaftler. Also das, da hatte ich ein deutlich schlimmeres Gefühl bei, als bei George Clooney damals.
Mhm.
Und dann halt, also wirklich so Sachen, wenn sie dann, ich sag mal, beim It sind, gegen Ende, das letzte, weiß nicht, Drittel oder Viertel, ist halt auch einfach so, was? Also es ist einfach so inkonsistent. Und was macht Michael Peña da? Also was war er?
Keine Ahnung.
Ja.
Er hat gezeigt, die ganzen kleinen Kinder sind doch nicht so schlau, wie man sie die ganze Zeit verkauft. Ja, also der war ja im Grunde nur dafür, er ist im Grunde nur dafür da, die Kinder auch so auflaufen zu lassen.
Ja, und also es basiert ja auf dem Buch. Vielleicht ist das Buch ganz, ganz toll, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da ein paar, also dass die Idee von diesem gesamten Ding schon durchaus interessant ist. Aber der Film ist halt, also ich mag Kinderabenteuer sehr, sehr gerne. Ich muss halt auch ewig her, dass ich Goonies geguckt habe, muss ich mal wieder tun. Aber das, nee, es funktioniert einfach nicht.
Ja.
Da guckt man sich dann lieber Gänsehaut von vor 2 Jahren an.
Ach, ich dachte, du wolltest jetzt überleiten zu Ghostland.
Nee, weil der Bus kommt gleich und dann würde ich, machen wir Ghostland nach unserem Termin.
Ja. Okay.
Gut. Dann
treffen wir uns wieder total zufällig.
Ja, lass das mal machen. Ich wette, das merken die Zuhörer auch nicht.
Glaube ich auch nicht. Wir sind ja klug.
Ja, aber, also Wrinkle in Time.
Kann man sich echt ab
Zeiträtsel
schmieren.
Gut. Und falls Steve das hört vom Trailerschnack, jetzt kommst du. Bis gleich. So, Antje, da bist du wieder.
Ja, wow, hooray. Also,
ja, nachdem wir ein bisschen über A Wrinkle in Time geredet haben, jetzt der neue Film von Pascal Lugier, Ghostland. Du hast Marches wahrscheinlich gesehen, ne?
Nein.
Das bringt sehr viel, wenn du mit dem Kopf schüttelst, wenn du das im Podcast ist.
Stimmt. Nein, habe ich nicht.
Echt nicht?
Nee, was auch einfach daran liegt, dass ich so jemand bin. Der einfach nicht weiß, wo man Filme sich besorgt, die verboten sind in Deutschland. Nein, ich weiß
ist
nicht.
Ist er indiziert oder verboten?
Ich meine, der ist indiziert nur.
Ja, das geht dann ja.
Ja, ich könnte ihn in Österreich kaufen, aber irgendwie habe ich mich nie dazu durchgebracht. Ich weiß halt auch, wie heftig der Film ist. So.
Hm.
Und ich bin halt auch ein bisschen zart beseitigt.
Aber dafür guckst du sehr gerne Horrorfilme.
Stimmt. Ich muss zur U-Bahn. Warum bin ich denn dann von der U-Bahn weg?
Oh, da habe ich mich komplett geirrt.
Ja.
Ich hab heute irgendwie meinen Sinn für Orientierung komplett aus dem Fenster geworfen. Ja. Naja, das kommt manchmal vor. Den Tall Man hast du den gesehen? Weil den kenne ich nicht.
Den habe ich gesehen.
Also beide ein von zwei aus seiner, ich sag mal, jüngeren Vergangenheit, aus seiner
ja, also von
Vita.
Von den Filmen, die halt auch international irgendwie vermarktet wurden.
Ja. Ich hatte tatsächlich sehr Bock auf Ghostland, weil irgendwie an dem Tag, wo ich den Trailer das erste Mal gesehen hatte, da kam dann auch, habe ich den gleichzeitig mit dem Trailer zu Hereditary gesehen und ich weiß nicht, ob Quiet Place auch noch irgendwie mit drin war, aber es war so, ey, jetzt hast du irgendwie Bock auf Horror. Und Ghostland geht im Grunde genommen darum, dass zwei Mädels in ihrem, sie ziehen da gerade erst ein, ne?
Mhm.
In ihrem neuen Zuhause mit ihrer Mutter von zwei Gestalten überfallen werden und nun mal die beiden doch sehr, sehr offensichtlich daran sind, denen weh zu tun, den dreien. Ja. Und dann gibt es irgendwann so einen kleinen Cut. Man sieht sie als, also eine der beiden Mädels als erwachsene Frau. Und die zieht aufgrund einer Nachricht ihrer Schwester erstmal zurück zu ihrer Mutter. Und
man muss dazu sagen, die beiden Geschwister haben die Tat vollkommen unterschiedlich verarbeitet. Die eine hat sie nämlich verarbeitet,
das
und
jetzt,
die andere gar nicht.
Das wäre jetzt das, was ich als nächstes gesagt hätte. Zieht zu ihrer Mutter, denn ihre Schwester ist halt, hat einen sehr, sehr krassen Schaden davon mitbekommen. Und hat so eine Art Flashbacks.
Genau.
Das erstmal so zur Grundthematik. Genau. Denn man muss dazu sagen, der Film bemüht sich in seine Geschichte so die so zwei, drei kleine Wendungen einzubauen. Fandst du, das hat er gut gemacht?
Ja, also ich finde jetzt nicht, dass das Wendungen sind, die man auf gar keinen Fall errät.
Ja.
Aber ich bin nicht drauf gekommen.
Okay.
Und ich finde, wenn man drauf kommt, ist es aber sehr solide vorbereitet. Also es ist halt.
Ja.
Es ist eine nachvollziehbare Sache und ich finde, es dient auch nicht der Effekthascherei, sondern Loger arbeitet einfach völlig mit der Erwartungshaltung des Publikums. Und wenn er Dinge andeutet und der Zuschauer sich darauf seinen Reim macht und die nun mal, dieser Reim nun mal nicht richtig ist, ist ja letzten Endes die Schuld des Zuschauers. Also.
Ja, also ich fand es halt relativ offensichtlich, worauf es hinauslaufen wird. Okay. Ich fand tatsächlich dann aber so ein paar Quirks, so ein paar Sachen, wie die aufgelöst werden, Stichwort Sohn, fand ich super clever. Das hat mir, fand ich, erzähl ich gleich auf, Mike.
Okay.
Fand ich eigentlich ganz schick gemacht. Und ja, zum eigentlichen Film, ich fand es sehr interessant, was das für eine Art Hybrid ist. Denn gerade der Beginn, wo halt die beiden Eindringlinge halt reinkommen, hat es so ein bisschen Home Invasion und es ist halt sehr modern, hat durchaus Jumpscares und die Weite der...
Aber keine Fake-Jumpscares im Gegensatz zu einem gewissen anderen Film, der auch bald erscheint.
Ja, vielleicht nehmen wir dazu dann auch was auf. das wird schlimm, glaube ich. Und je weiter der Film voranschreitet, umso mehr besinnt sich der Film tatsächlich zurück, was die Art des Horrorfilms angeht. Und gerade in so einer Sequenz ist das purstes Terrorkino.
Ja.
Und ich habe mich tatsächlich, und das ist, glaube ich, das höchste an Lob, was man so einem Film machen kann, an ein, zwei Stellen habe ich mich an Texas Chainsaw erinnert gefühlt.
Ja, er geht halt nicht so offensiv mit irgendwelchen Schockern um. Also es ist halt eine Rückbesinnung auf Angst an sich und das ist ja das, was das Terrorkino auch so schon macht. Und ich finde, damit ist er näher an dem 70er-Jahre-Terrorkino dran, als an dem französischen jüngeren Terrorkino.
An der New Wave da.
Genau, weil...
Mit was war da alles drin? Irreversibel gehört da schon mit zu. Aber halt, Frontiers, Martyrs halt.
Genau, Inside, all das.
Ja.
Und das ist eigentlich, es ist auch eine schöne Hommage. letzten Endes aber auch ja so aufs Gruselkino, aufs typische Gruselkino, weil man hat natürlich da H.P. Lovecraft drin als zentrale Figur auch.
Ja, stimmt. Ja, dieses ganze Autorending war halt auch durchaus. Finde ich, haben Sie ein bisschen wenig draus gemacht?
Ja, wobei man sagen muss, dass wir uns das ja mit einem Kollegen angeguckt haben, der ja gewisse Bücher von Lovecraft kennt und ja meinte, da sind wirklich krasse Querverweise da auch drin. Also allein, dass das Buch Incident in a Ghostland heißt, dass die Hauptfigur schreibt, ist ja wohl schon ein Verweis auf einen Lovecraft-Roman.
Also ich hab eine fette Lovecraft-Ausgabe zu Hause. Ich habe bisher es noch nicht geschafft, vernünftig durchzulesen, weil das Englisch ist auch schon sehr anstrengend. Nee. Aber ich hatte... Spaß ist halt bei so einem Film immer relativ, ne?
Ich sag immer, ich habe Spaß daran gehabt, keinen Spaß gehabt zu haben. Das habe ich neulich gesagt bei Handmaid's Tale. Hier muss ich sagen, ich gehe da nicht ganz mit konform, weil ich weiß nicht, also atmosphärisch kann der richtig was. Irgendwie fehlt ihm am Ende so ein bisschen der letzte Pfiff
der ist halt, das, was halt Martis ja ausmacht, ist halt diese wirklich, wirklich krasse Brutalität.
Ja. Die hat er für mich, der ist noch nicht mal ab 18.
Nee, das fehlt Ghostland. Ich weiß nicht, ob der Film tatsächlich noch ein bisschen besser gewesen wäre, hätte er noch so diesen einen oder anderen, auf Englisch, Gut Punch, dieses, was richtig in die Gedärme geben, wo man sich so denkt, so, boah,
und
Junge.
Und wo man auch sagt, das wäre ja noch nicht mal, wir wollen ja noch nicht mal Blut sehen. So, es ist nur einfach, selbst wenn es nichts Brutales ist, was der Film am Ende bietet, irgendwie braucht er noch so ein bisschen was.
Ja, aber ich hatte trotzdem, ich fand, das war bisher im jungen Jahr der beste Horrorfilm. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da besser fand.
Du hast Ghost Stories noch nicht gesehen, ne?
Nee, noch nicht.
Weil das ist momentan mein favorisierter Horrorfilm in diesem Jahr, auch mit Abstand. Und gut, wenn man jetzt sagt, Annihilation oder Auslöschung, wie auf Deutsch hat auch so im Kern Haarhorror-Elemente, ginge der da auch noch drüber, aber klammern wir den mal aus, dann wäre das auch auf jeden Fall zu den Top 2.
Besseren.
Ja.
Noch vor Insidious.
Auf jeden Fall.
Gut.
Auf jeden Fall.
Wir haben die U-Bahn erreicht. Ich werde noch ein bisschen weiter warten. Du fährst jetzt nach Hause.
Richtig.
Vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Was ein Zufall, dass wir uns getroffen haben.
Ja. Ne? Und wir hatten auch noch den gleichen Weg. Ich konnte also quasi noch nicht mal weg.
Tut mir leid. Gut. Ansonsten läuft kaum noch was im Kino an. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Reingehauen. Tschüss.
Tschüss.